Fritz und Klaus sitzen in der Wirtschaft. Nach einigen Viertele wird die Stimmung etwas sentimental. Fritz sagt: Klaus, du bist mein bester Freund.
Ja, das bin ich, antwortet Klaus. Wir haben schon so viel miteinander durchgemacht.
Eine Weile stieren sie gedankenvoll in ihr Glas. Dann fragt Fritz: Klaus, wenn du 5 Fernsehgeräte hättest, würdest du mir dann eines schenken?
Aber klar doch, antwortet Klaus ohne Zögern.
Natürlich würde ich dir eines schenken. Du bist doch mein bester Freund. Nach einiger Zeit fängt Fritz wieder an. Klaus, wenn du 5 Autos hättest, würdest du mir eines schenken?
Klar würde ich das,
antwortet Klaus im Brustton der Überzeugung. Und wenn du 5 Hemden hättest, Klaus, fragt Fritz ein drittes Mal, würdest du mir dann eines schenken? Jetzt schüttelt Klaus den Kopf.
Ja, warum denn nicht?
Fragt Fritz erstaunt. Einen Fernseher und sogar ein Auto würdest du mir schenken? Warum willst du mir dann keines von deinen 5 Hemden geben? Da sagt Klaus: 5 Fernseher, 5 Autos, die kann ich leicht abgeben, denn ich habe sie ja nicht.
Aber 5 Hemden
hab ich schon. Und das ist jetzt etwas ganz anderes, oder? Und er klingt auf einmal dabei ganz nüchtern. Bitte das, was ich jetzt sage, nicht so ernst nehmen. Ich weiß nicht, ob Fritz und Klaus Schwaben waren. Fest steht nur, der Fritz war einer, der seinen eigenen Vorteil fest im Auge hatte und auch nicht aus dem Auge verlor. Genauso wie jener Mann in der Bibel, um den es in der heutigen Predigt geht. Lot, der Neffe Abrahams. Lot wird zum ersten Mal in 1. Mose 12 erwähnt, wo Gott mit Abraham spricht und sagt: Verlasse deine Heimat und geh in ein Land, das ich dir zeigen wird. Und dann wird beiläufig erwähnt: Und Lot zog mit ihm mit Abraham. Abraham nahm Lot mit. Lot reiste einfach mit Abraham. Es wird wahrscheinlich so gewesen sein, dass der Vater von Lot früh gestorben ist und Abraham seinen Neffen mehr oder weniger aufgenommen hat in seine Sippe. Vielleicht war es auch so, dass Abraham Verantwortung gefühlt hat seinem Neffen gegenüber. Und Lot selber wollte auch von dem Segen Abrahams profitieren. Mit wem Lot verheiratet war, wissen wir nicht. Es ist uns kein Name überliefert. Wir wissen auch nicht, wen er geheiratet hat. Lots Frau widmet die Bibel 2 Verse. 1. Mose 19, 26: Und Lots Frau schaute zurück hinter seinem Rücken. Da wurde sie zu einer Salzsäule. Und Lukas 17, Vers 32, gedenkt an Lots Frau. Gedenkt an Lots Frau. Können wir etwas Besseres tun, als diese Mahnung weiterzugeben? Aber sollen wir nur an Lots Frau denken? Ist Lot nicht selber ein erhobener Finger Gottes, der uns vor einer Vermischung mit der Welt und ihren Einflüssen warnt? Lot zeigt uns, hat mal jemand gesagt, wie jemand in einem guten Gnadenstand erfunden werden kann und doch statt zuzunehmen, täglich abnimmt. Und es soll heute in dieser Predigt um gefährdete, gläubige Seelen gehen. Es soll um gefährdete, gläubige Christen gehen. Thema der Predigt: Gedenkt an Lot. 1. Mose 13, Vers 11, das haben wir eben in der Lesung gehört. Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog gegen Osten. So trennte sich ein Bruder von dem anderen. Drei Punkte habe ich. Lots Lebensbild. Zweitens Lots Mitläufertum. Drittens Lots Weltlichkeit. Zum ersten Punkt. Lots Lebensbild. Und da habe ich mich an Gedanken von Wilfried Plock angelehnt, der das sehr schön auf den Punkt gebracht hat. Dieses Lebensbild, Lots Leben, Lots Wirkung auf seine Umgebung und Lots neutestamentliche Bedeutung. So, wenn wir uns mal Name und Abstammung anschauen, Lot bedeutet so viel wie Verschleierung. Und wir wissen ja, im Alten Testament hatten die Namen immer eine Bedeutung, auch für das Leben. Der Vater von Lot, Haran, heißt übersetzt Verzögerung. Lot war, das sagte ich schon, Abrahams Neffe. Seine Wesenszüge, Lot war ein Mitläufer. Ein Ausleger schreibt, Abraham zog aus, weil Gott es ihm geboten hatte. Lot dagegen ging um Abrahams Willen, doch Lot gelang es nie, zu einer eigenen Geschichte mit Gott zu kommen. Lot segelte im Windschatten Abrahams. Wenn wir uns diese Geschichte Lots anschauen, 1. Mose 13 vor allen Dingen und dann auch 1. Mose 19, was wir eben nicht gelesen haben, dann wird das deutlich. Er ging immer nur hinten dran. Lot hat nie die Stimme Gottes gehört, zumindest wird da nichts von berichtet. Er baute nie dem Herrn einen Altar, wie Abraham es getan hat. Er brachte keine eigenen Glaubenserfahrungen mit Gott. Er machte keine eigenen Glaubenserfahrungen mit Gott. Also, ich frage dich, hast du eine eigene Geschichte mit Gott? Kannst du etwas erzählen von dem, was Gott in deinem Leben getan hat? Hat die Geschichte, die Gott mit deinem Leben hat, irgendwann einen Anfang genommen? Ist der Glaube, den du hast, deine eigene Geschichte mit Gott oder ist es die Geschichte von irgendjemand anderen? Bist du einfach ein Mitläufer oder ein Nachfolger Jesu? Der Nomade Lot scheint ein viel besserer Jünger gewesen zu sein als Lot, der Bürger von Sodom. Lot war mit Abraham ausgezogen und stand vollständig unter seinem Einfluss. Und dieser Einfluss seines Onkels war sicherlich ein guter. Wir lesen nie, dass Lot sich Abraham widersetzt hat. Im Schlepptau. Lot war im Schlepptau Abrahams. Solange Lot mit Abraham gemeinsame Sache machte, finden wir nie, dass er Selbstständigkeit offenbarte, am allerwenigsten in religiösen Dingen. Solange er sich also von Abraham leiten ließ, kann auch nichts Böses über ihn gesagt werden. So wie er jedoch selbstständige Schritte unternehmen soll, da wankt sein Fuß. Aufgepasst, ihr Schlepptau-Christen! Wenn wir euch wie Kinder hegen und pflegen, euch bei der Hand nehmen, uns täglich um euch mühen, wenn wir euch bis in die Einzelheiten des täglichen Lebens hinein mit Rat und Tat zur Seite stehen, dann funktioniert es mit euch. Aber unsere Freude über euch ist keine ungetrübte. Wir sagen uns, werden sie nicht umfallen, wenn wir sie loslassen? Bist du so ein Schlepptau-Christ? Bist du so ein wankender Jünger? Lot war eigennützig und irdisch gesinnt. Er unternahm nichts, als sich die Hirten zankten. Er wählte ohne Gebet nach rein menschlichen Aspekten. Er nahm die Nähe der Sündenstadt Sodom in Kauf. Wie steht es bei dir? Wie steht's bei mir? Habe ich auch zwei Gesichter? In der Gemeinde fromm? Im Privatleben? Der Lot hat ohne Höflichkeitsfloskeln das großzügige Angebot seines Onkels angenommen. Ich bin doch nicht blöd, mag Lot gedacht haben. Ich kann doch rechnen, ich nutze meinen Vorteil. Wenn der altmodische Onkel sich so bescheiden gibt, ist das sein Problem, doch nicht meins. Schauen wir uns mal die nächsten beiden Folien an und dann wird deutlich, auf was sich der Lot eingelassen hat, als er Sodom wählte. Der gerechte Lot wohnte in einer der gottlosesten Städte, die es damals gab. Was kennzeichnete diese Stadt? Sehen wir uns einige wichtige Punkte an. Krieg, Klagegeschrei, Homosexualität, Schamlosigkeit, Rücksichtslosigkeit, Hochmut, Sorglosigkeit, Egoismus, Verachten der Ehe, Gottlosigkeit, Sodomie. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst. Geschlechtsverkehr mit Tieren. Unzucht. Kommt uns das nicht bekannt vor? Zweite Folie. Wie erging es Lot in Sodom? Was erlebte und empfand er dort? Wie handelte er? Lot wurde in Krieg verwickelt und verschleppt. Lot war unglücklich. Jeden Tag wurde seine gerechte Seele durch das gequält, was er sah und hörte. Lot wurde von den Sodomitern nicht akzeptiert. Und nicht nur das, er wurde fast massakriert. Lot hatte keine Zeugniskraft. Seine Schwiegersöhne nahmen seine Predigt nicht ernst. Seine Frau und seine beiden Töchter, die zu Hause wohnten, gingen aus Sodom nur unter sanftem Druck hinaus. Lot hatte unmoralische Überzeugungen. Er wollte seine beiden unverheirateten Töchter der Vergewaltigung preisgeben. Lot fand den Platz der Absonderung auf dem Berg unbehaglich. Lot hatte kein Vertrauen auf Gott und lebte deswegen in unnötiger Angst. Lot trank gerne viel Wein. Das wird dadurch klar, dass seine Töchter ihn leicht betrunken machen konnten. Eine etwas delikate Geschichte, der ganz zum Schluss kann ich dir nur empfehlen, 1. Mose 19 nochmal nachzulesen. Auf gut Deutsch, böser Verkehr verdirbt gute Sitten. Das sehen wir bei Lot. Lot will hoch hinaus. Für ihn hieß es, trachtet am zweiten nach dem Reiche Gottes, am ersten aber nach den Gütern dieser Welt. Dachte Gott nicht an die Gottlosigkeit der Sodomiter? War ihm nicht klar, auf was er sich einließ, wenn er Sodom als Heimat auswählte? War ihm sicherlich bewusst, aber eine andere Stimme in ihm sagte, wer bescheiden sein will, kommt nicht zum Ziel. Will man die gute Weide haben, dann muss man schon ein bisschen Gottlosigkeit in Kauf nehmen. Dann muss ich Kompromisse eingehen. Äußerlich hat er sicherlich gewonnen. Innerlich hat er sich aber in eine ungeheure Gefahr begeben. Und wer sich in Gefahr begibt, der kommt darin um. Sodom mit seinem weltlichen Treiben und Tun umgarnt ihn immer mehr, bis er schließlich ganz wohl darin fühlt. Das ist so ein schleichender Prozess. Man merkt das gar nicht dann mehr. Wie oft hat sich diese Geschichte wiederholt? Wie oft in deiner Nähe? Vielleicht hast du es selber auch schon erlebt. Man hat zuerst ein ganz klein wenig geliebäugelt mit den Gütern der Welt, ein wenig spekuliert, ein wenig geschäftsmännische Routine gezeigt und das Ergebnis, ey, das bringt mir ja was. Man konnte in einem ganz anderen Haus wohnen, das hatte Lot erlebt, konnte ganz anders gekleidet gehen, brauchte nicht jede Münze umzudrehen. Das äußere Leben war richtig lebenswert, aber das innere Leben nahm ab. Wenn es in einer Zeit wichtig wäre, allen Ernstes zu mahnen, trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so ist es in unserer Zeit nötig. Drei Bibelverse. 1. Timotheus 6, Vers 9. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Lukas 12, Vers 15. Er aber sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Und Sprüche 10, 22, da sagt der weise Salomo, der Segen des Herrn, der macht reich und eigenes Abmühen fügt neben ihm nichts hinzu. Liebe Geschwister, wenn wir Entscheidungen in unserem Leben zu treffen haben, sollten wir den Glauben nicht außer Acht lassen. Nur nach menschlichen, materiellen, weltlichen Kriterien Entscheidungen zu treffen, ist gefährlich, kann unseren Glauben gefährden. Und an manchen Stellen im Leben ist es wichtig, dass wir klare Prioritäten setzen. Deswegen die Frage an dich, an mich, was ist dir wirklich wichtig? Was will ich auf keinen Fall aufgeben? Gehen wir weiter im Lebensbild des Lots, seine innere Entwicklung. Lot verstrickte sich immer mehr in der weltlichen Gesinnung Sodoms. Sein inneres Leben geht wie eine Stufenleiter bergab. Er schlug seine Zelte auf bis nach Sodom. Er wohnte in Sodom. Er saß im Tor von Sodom. Ein Bild dafür, dass er im Stadtrat war. Er hatte Einfluss in der ganzen Gegend. Lot litt unter der Sünde, aber er löste sich nicht. Wir haben das eben auch in der Lesung gehört, in 2. Petrus 6, Vers 8. Man kann diesen Versen die Überschrift geben, ein Gerechter am falschen Platz. Da heißt es, und hat die Städte Sodom und Gomorra in Schutt und Asche gelegt, um zum Untergang verurteilt, damit ein Beispiel gesetzt für die Gottlosen in späteren Zeit. Und hat den gerechten Lot errettet, dem die schändlichen Leute viel Leid antaten mit ihrem ausschweifenden Wandel. Denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, musste alles mit ansehen und anhören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag quälen lassen, durch ihre unrechten Werke. Zum Nachdenken. Die Gnade Gottes ist nicht dazu da, um am Ende unseres Lebens unser festgehaltenes Sündenleben zuzudecken. Gottes Gnade will uns von der Sünde lösen und in Zucht nehmen. Deswegen auch wieder die Frage an uns, wovon will mich der Herr Jesus freimachen? Bin ich bereit, mein Sündenleben loszulassen? Ordne ich mich der Zucht Gottes unter? Sein Ende. Lot geriet mehrmals in Gefahr und musste von anderen gerettet werden, von Abraham, von den Engeln, durch Abrahams Fürbitte. Lot wurde förmlich aus Sodom herausgebetet. Wie steht es mit meinem Gebetsleben? Ist es mein Anliegen für Familienangehörige, Nachbarn, Freunde, Bekannte und Arbeitskollegen inständig zu bitten? Lot wollte die Welt gewinnen, aber er verlor am Ende alles. Er verlor seine Herden und sein Haus. Er verlor seine Frau, seine Schwiegersöhne. Er verlor alles, was er aufgebaut hatte. Er war bereits so in Sodom verhaftet, dass er zögerte und ihn die Engel ziehen mussten. Am Ende finden wir ihn in einer Höhle. Auch seine Töchter sind vom Geist Sodoms beeinflusst. Lots Söhne, Enkel, wurden die Stammväter der Moabiter und Ammoniter, zwei Völker, die Israel später schwer zu schaffen machten. Ja, wenn man das so sieht, dann muss man sagen, in Lots Leben fehlte das Kreuz. Immer mitgelaufen, immer durchgeschlängelt, immer angepasst. In der Bibel, das wissen wir alle als gestandene Christen, gibt es eine Theologie des Kreuzes und des Leidens. Lots Wirkung auf seine Umgebung, auf die Einwohner Sodoms. Trotz aller Anbiederung blieb Lot für sie ein Fremder. Lot konnte keine einzige Seele gewinnen. Auf seine Familie. Seine Schwiegersöhne lachten ihn aus. Lots Frau konnte sich nicht von Sodom lösen und kam um. Sie war zwar aus Sodom heraus, doch Sodom war nicht aus ihrem Herzen heraus. Und seine Töchter hatten den Geist Sodoms eingeatmet. Wir sündigen nie privat. Sünde und fleischliche Gesinnung haben negative Auswirkungen auf unsere Umgebung, besonders innerhalb der Familie. Und der letzte Punkt zum Lots Lebensbild, Lots neutestamentliche Bedeutung. Für noch nicht gerettete Menschen, die Geschichte Lots ist für alle Ungläubigen eine ernste Warnung. Zu allen Zeiten ließ Gott die Menschen warnen, bevor er wegen ihrer Gottlosigkeit und Sittenlosigkeit ein Strafgericht über sie hereinbrechen ließ. Gott warnte das Sintflutgeschlecht durch Noah. Er warnte die Einwohner Sodoms durch Lot. Er warnte die Bürger Ninives durch Jona. Er warnte vor der Zerstörung Jerusalems durch Jesus. Und er warnt, das wissen wir alle in der Bibel, vor den Gerichten der Endzeit durch. Für Christen. Der Herr Jesus beschreibt die Zeit vor seinem Kommen. Und in dieser Zeit leben wir, in dieser Endzeit leben wir als eine Zeit Lots. Jünger Jesu sollen sich nicht beschweren, sondern wachen und beten, um diesem allen zu entfliehen. Ein reifes oder ein unreifes Leben? Lot stellt den fruchtlosen Christen dar, der wohl gerettet ist. Das ist ganz wichtig. Lot war gerettet, der war nicht verloren. Das sollten wir festhalten. Aber nur so wie durchs Feuer hindurch. Alles, was er aufgebaut hatte, ist verloren. Holz, Heu, Stoppeln. Nach 1. Korinther 3. Übrigens auch ein sehr wichtiges Kapitel, das vielleicht mal zu Hause nachlesen. Abraham hingegen, als Gegenentwurf, ist ein Bild für den gereiften, geistlichen, fruchtbringenden Christ. Er hat auf den einzig wahren Grund Jesus Christus gebaut. Gold, Silber, edle Stein. Ja, gedenkt an Lot. Erstens Lots Lebensbild, zweitens Lots Mitläufertum. Dreimal sagt die Schrift, dass Lot mit Abraham zog. Er, Lot, war ein Mitläufer. Es fehlte ihm die Überzeugung und Entschiedenheit eines Abrahams. Er war ein Mitläufer. Ihm fehlte die Überzeugung und Entschiedenheit eines Abrahams. Er ging einfach mit dem, der als Fremdling umherzog und aus Überzeugung in Zelten wohnten. Als sie sich dann die Wege trennten, nahm Lot von sich aus selbst Kurs auf Sodom. Während der Predigtvorbereitung bin ich auf das Buch von Johannes Busch wieder gestoßen, Ausländer auf Befehl. Und da fand ich zu dieser Geschichte eine sehr gute Äußerung, die wollte ich euch gern weitergeben. Also Johannes Busch, der sagt Folgendes. Jetzt sieh dir den Mitläufer Lot an. Er hat auf einmal vergessen, dass es zu einem großen Ziel hingeht. Es ist ihm plötzlich nicht mehr wichtig, ein Glied der Gemeinde zu sein. Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan. Ach, hätte der junge Mann doch seine Augen höher erhoben. Da lacht ihn diese liebliche Gegend so lustig an und Lot kann sich schon ausrechnen, dass er hier ein reicher Mann werden wird. Da war es ihm nicht mehr wichtig, dass dort gottlose Leute wohnten und von Sodom viel Unreinheit und Sünde ausging. Es sind viele unter uns, denen geht es genau wie Lot. Nein, du bist nicht ein Heide, du bist von Jugend an dem Zug der Gemeinde Gottes beteiligt gewesen. Aber im entscheidenden Augenblick, da war es dir auf einmal viel wichtiger, wie du deinen Vorteil sichern kannst. Da ließ man gern 5 Grade sein. Da war es dir vielleicht auch plötzlich nicht mehr so wichtig, dass du den Anschluss an das Volk Gottes behieltest. Oh, wie viele unter uns sind Mitläufer wie Lot. Wir sollten nur nicht vergessen, dass den Lot das teuer zu stehen kam. Es war ihm nicht mehr wichtig, dass der Herr führte. Er hatte sich selber in die Stadt der Gottlosen geführt. Und als das Gericht über Sodom kam, da war auf einmal der Lot in diesen Strudel hineingezogen. Er hatte dann gerade noch das nackte Leben retten können, aber all sein scheinbarer Reichtum war ein großer Betrug. Wir glauben ja gar nicht, wie töricht wir sind, wenn wir aufhören, nach Gottes Führen zu fragen und unser Leben selber bauen wollen. Am Ende sind wir schrecklich betrogene Leute. Ja, man kann also sagen, Lot, ein Mitläufer, sucht seinen Vorteil. Und hier kommt dieser erhobene Finger, finde ich jedenfalls, von Gott. Vorsicht vor Halbheit. Das Wort Halbheit kann und darf es in unserem Wörterbuch nicht geben. In Offenbarung 3, Vers 16 spricht der Herr, weil du aber lau bist und weder kalt noch warm, will ich dich ausspeien aus meinem Mund. Wie kläglich ist das Ende Lots, der nach menschlicher Meinung klug gewählt hat. Der Mitläufer oder die Frage nach unseren Motiven. Die Trennung Lots von seinem Onkel Abraham wirft die Frage auf, warum denn Lot überhaupt mitgezogen ist, als sie Heimat und Sippe verließen. Waren die Motive seines Aufbruchs Abenteuerlust? Hoffte er, in der Fremde sein Glück zu machen? Oder ging es ihm wie Abraham um den Gehorsam gegenüber Gottes Auftrag? Lots Verhalten in unserer Geschichte zeigt seine wahren Beweggründe. Er ist ein Mitläufer, der in dem Augenblick umschwenkt, als sich ihm die Chance eines vermeintlich besseren Lebens bietet. Die Kurzsichtigkeit des Mitläufers. Wer immer nur auf seinen Vorteil bedacht ist und seine Fähigkeiten, sein Fähnlein nach dem Wind richtet, der lebt in einer gefährlichen Kurzsichtigkeit. Er glaubt, er könne sich auf diese Weise das Gelingen seines Lebens sichern. Die Geschichte von Lot beweist das Gegenteil. Er glaubt, das große Los gezogen zu haben und übersieht dabei, dass er mit seiner Entscheidung unter Einflüsse gerät, die ihn in den Abgrund ziehen. Aber das Tröstliche, finde ich, ist, Gott kann auch aus einem Mitläufer noch einen Nachfolger machen.
obwohl Lot aus Bequemlichkeit den leichteren Weg gewählt hat, lässt Gott doch diesen Mitläufer nicht einfach laufen. Er behält ihn immer noch im Auge. Zwar zögert Lot bis zuletzt, offenbar ist ihm die Ernst der Lage immer noch nicht bewusst. Doch dann rettet Gott ihn aus dem Verderben und bewahrt ihn vor dem sicheren Untergang. An Lot sehen wir, dass Gott auch Mitläufer nicht einfach laufen lässt. Er bewahrt ihn vor dem Untergang und Lot lässt sich am Ende auch von Gott leiten. Es kommt in unserem Leben darauf an, dass wir vom Mitläufer zum Nachfolger werden. Als Lehrer ist es so, dass man Arbeitsblätter liebt. Und ich möchte auch mit euch jetzt so einen Arbeitsblatt mal durchgehen. Es wird ja in der Schule immer wieder eingesetzt als Lehrer, um Dinge zu festigen, um sie nochmal zu vertiefen. Und dieses Arbeitsblatt fand ich ganz gut, das habe ich bei der Vorbereitung in meinen Unterlagen gefunden. Ich möchte das mit euch mal durchgehen. Da kommen sicherlich dann auch einige Wiederholungen raus, aber das ist auch nicht so schlimm. Das fasst das nochmal gut zusammen. Also vom Mitläufer zum Nachfolger. Ein Mitläufer schwimmt kritiklos im Strom der Masse mit. Der Nachfolger dagegen muss und wird immer gegen den Strom schwimmen. Der Mitläufer sucht stets seinen eigenen Vorteil. Der Nachfolger dagegen führt ein selbstloses, kompromissloses Leben. Vier scheinbar unverfängliche Einfallstore für Kompromisse. Erstens die Trennung von Sonntag und Montag. Ne? Sonntagschrist, Alltagschrist in Anführungsstrichen. Die Trennung von Geist und Körper. Die Trennung von privat und öffentlich. Und die Trennung von innen und außen. Zu Hause, Entschuldigung, wenn ich das Wort jetzt gebrauche, ein Teufel. Draußen ein Heiliger. Ein Mitläufer möchte in sein, aber nicht auffallen. Der Nachfolger dagegen setzt andere Prioritäten. Er hat nur ein einziges Ziel. Er möchte ein lebendiges Zeugnis für seinen Herrn sein. Ein Mitläufer ist immer auf Anerkennung und Bestätigung aus. Der Nachfolger dagegen ist seinem Herrn gehorsam, auch wenn er aneckt. Wenn vielleicht die Mitmenschen sagen, hast du einen Knall. Bist wohl nicht ganz dicht. Ein Mitläufer weicht oft aus, wenn man ihn nach seiner persönlichen Meinung fragt. Ein Nachfolger dagegen bezieht klar Stellung, und das ist wichtig, glaube ich, jetzt auf Grundlage des Wortes Gottes. So, und wenn man jetzt das Ganze zusammenfassen will, ein Mitläufer kann zum Nachfolger werden, wenn er dem Herrn gehorsam ist, ohne Kompromisse lebt und Frucht bringt für den Herrn. Ich glaube, dass diese drei Punkte entscheidend sind. Gehorsam, ohne Kompromisse, Frucht bringen. Das wird alles, ich brauche keine Angst haben, alles die Woche über ins Internet gestellt. Dann könnt ihr das nochmal dann nachverfolgen. Gedenkt an Lot. Dritter Punkt, Lots Weltlichkeit. Lots Weltlichkeit. Denken wir darüber nach und lassen uns warnen. Ich gebe jetzt einfach nur kurze Aussagen. Und ich denke, mit diesen kurzen Aussagen kann man schon einiges anfangen, weil ich das auch schon vorher erwähnt habe. Lot räumte Geld und Geschäften den ersten Platz ein. Lot nannte die Gottlosen seine Brüder. Lot ließ die Welt seine Kinder haben. Lot fiel in die Gewohnheiten von Sodom. Und die Kraftlosigkeit dieses geretteten Mannes wird deutlich. Beachte, wie kraftlos Lot war in Bezug auf die Menschen von Sodom.
Lot hatte keinen Einfluss auf seine Schwiegersöhne. Lot hatte nicht genug geistliche Kraft, um wenigstens seine Frau zu retten. Lot hatte auch keinen geistlichen Einfluss auf seine beiden Töchter. Ja, und hier jetzt mal ein Vergleich. Es gibt den reifen Christen und es gibt den unreifen Christen. Es gibt den fleischlichen Christen und den geistlichen Christen. Und die beiden Typen werden durch Abraham und Lot dargestellt. Abraham, der reife Christ, hörte Gottes Ruf und folgte. Lot, der unreife Christ, erreichte nie das Land Kanaan. Abraham lebte vom Wort Gottes. Lot lebte von anderen. Er war ein Mitläufer. Abraham lebte im Vertrauen auf Gott. Lot lebte nach dem Beispiel Abrahams. Abraham baute dem Herrn Altäre. Lot baute nie einen Altar. Abraham lebte in Zelten, war abrufbereit. Lot lebte in Häusern, gebunden. Abraham ließ den Herrn für sich wählen. Lot lebte in fleischlicher Gesinnung. Abraham wollte nichts von Sodom. Lot gelüstete nach Gewinn und Ehre. Abraham hat Sodom nie betreten. Lot erkannte Sodoms Charakter nicht. Abraham führte ein Gebetsleben. Lot, von ihm hören wir nie, dass er betet. Abraham wusste vom kommenden Gericht. Lot war völlig ahnungslos. Abraham wurde Werkzeug der Errettung. Lot hatte keine Zeugniskraft. Abraham führte ein fruchtbares Leben. Lot brachte keine Frucht. Ja, die Bibelstellen, die ich euch anbefehlen kann, zu Hause nochmal nachzulesen, 1. Mose 13 und 19, 2. Petrus 2, 6 bis 8 und 1. Korinther 3, 1 bis 15. Vielleicht müssen wir als Christen neu darüber nachdenken, was es heißt, wenn der Apostel Paulus schreibt, Römer 12, Vers 2, passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. In diesem Zusammenhang wäre es auch ganz gut, mal sich das hohepriesterliche Gebet in Johannes 17 anzuschauen, wo Jesus auch einiges über die Welt sagt. Und wie wir Christen uns darin bewegen. Johannes 17 sei dir auch nochmal anbefohlen, dir das anzuschauen. Also, ich komme zum Schluss. Lot lebte ein fades Kompromissleben. Er wollte noch so viel wie möglich von der Welt haben. Bloß nicht zu eng, war seine Devise. Lot ist ein Bild des fleischlichen Christen. Er lebte nur für sich. Darum brachte er keine Frucht für den Herrn. Am Ende war nur seine nackte Seele gerettet. Wie steht's in meinem Leben? Wie steht's in deinem Leben? Will ich mich unter frommer Flagge letztlich selbst verwirklichen? Oder ist es mein Anliegen, dass meine wenigen Lebensjahre zur Verherrlichung Jesu dienen und Frucht für Gott unterm Strich rauskommt? Du hast die Wahl, zu einem Abraham oder zu einem Lot zu werden. Amen.